SRF3 Fokus.
Präsentiert von Ramseyer. Guten Abend, das ist der Fokus auf die RS3 mit der Anna Meyer am Mikrofon. Wenn ich Ihnen erzähle, was mein heutiger Gast schon alles erlebt hat, dann werden Sie vielleicht spontan denken, das kann nicht sein. Mein Gast hat schon mehrere Unglücke überlebt, ist in den 90er Jahren im Engadin von einer Lawine verschüttet worden, vor 10 Jahren mit der Crossair bei Bassersdorf abgestürzt und als Mädchen fast von einem Balkon 20 Meter in die Tiefe gefallen. Mein Gast hat schon als Basketballerin an internationalen Turnieren gespielt, auf einer australischen Pferdefarm gearbeitet und während dem Studium auf dem Bau mit angepackt. Diese Frau, die ist anders, die scheut sich nichts, auch als Politikerin nicht. Mein Gast ist die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Grüezi wohl.
Grüezi für mich.
Frau Badran, über Ihr verrücktes Leben reden wir in dieser Sendung natürlich noch. Ich möchte mit Ihnen aber als Politikerin anfangen. Sie haben nämlich letzte Woche für Schlagzeilen gesorgt. Mit Ihrer radikalen Forderung, wie es der Bund nennt, dass Ausländer erste Immobilien dürfen kaufen in der Schweiz, wenn sie mindestens 5 Jahre in der Schweiz wohnen. Bang! Da ist sie plötzlich, Jacqueline Badran, Neonationalrätin mit einer grossen Schlagzeile. Ist das Absicht, dass das so provozierend und direkt kommt?
Nein, überhaupt nicht. Erstens ist der Vorschlag nicht neu. Den habe ich schon vor 4 Jahren gebracht, als ich die Abschaffung von der Lex Koller fast ein bisschen im Alleingang bekämpft habe. Erfolgreich. Damals, da habe ich ihn schon eingebracht und der ist auch von der Bundesverwaltung geprüft worden. Publiziert habe ich ihn brav im Mieten und Wohnen mit Rechnungsbeispielen und warum das gescheit ist und wieso man das sollte machen. Und das hat der Tagi gelesen, ein Journalist vom Tagi, und hat dann ein bisschen die Schlagzeilen dann produziert. Also die Forderung ist alt und nicht irgendwie neu. Ich rühre irgendetwas da mal.
Aber sie hat sich ein bisschen überrascht gegeben auf ihrer Homepage, dass das so Wellen geworfen hat. Ist das nicht ein bisschen naiv?
Nein, das glaube ich nicht, weil wenn man sich anhört, warum das so ist, dann leuchtet das eigentlich relativ gut ein. Aber das andere ist, was mich sehr gestört hat an dem Artikel, so die Labels, die produziert werden, Badran bekannt als für provokative Vorschläge.
Stimmt denn das nicht?
Nein, überhaupt nicht. Intern in der SP gilt ich eher so ein bisschen als die, die ein bisschen zu wissenschaftlich ist und vielleicht ein bisschen zu genau. Man könnte es doch mal ein bisschen so bringen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher verständlich ist. Und von dem her ist das wirklich sehr irritierend war für mich.
Aber man muss schon sagen, andere SP-Exponenten hätten vielleicht ein bisschen Respekt davor, dass sie als fremdenfindlich würden gelten, wenn sie mit so einem Vorschlag kämen. Sie scheinen ja keine solche Empfindlichkeiten zu haben. Vielleicht müssen Sie zuerst jetzt gerade mal aufklären, um was es denn für Sie geht jetzt bei dieser Forderung.
Ja, also eigentlich ist es eine Verschärfung von der sogenannten Lex Koller. Und die Lex Koller ist eben, alle meinen, das sei ausländerfindlich. Das ist falsch. Jeder Ausländer darf da kaufen, wenn er den ersten Wohnsitz da hat. Das heisst, wenn er auch da Steuern zahlt, Einkommensteuern und Vermögensteuern, wie wir alle auch Inländer, egal welchen Pass, das man hat. Und jetzt ist es halt einfach so, dass wir einen riesen Druck auf unsere Immobilien haben. Und wir müssen nachfragedämmende Massnahmen haben. Also wir müssen die Nachfrage aber kriegen, sonst verreisen uns die Preise irgendwo hin. Und es ist jetzt schon wahnsinnig schwierig auf dem Immobilienmarkt. Und es ist auch so, dass wir mit unseren Steuergeldern Infrastrukturleistungen finanzieren. Und die Infrastrukturleisten sind teuer. Strassen anbauen, Schulhäuser bauen, Wasser, Abwasser, Strom und so weiter. Und da ist es eigentlich nicht als richtig, dass man das an ein Erfordernis bindet, den Erwerb von einer Immobilie an eine bestimmte Zeit, wo man da Steuern gezahlt hat. Mhm. Und das hängt nicht mit dem Pass zusammen, sondern mit dem Status, hat man den ersten Wohnsitz da oder nicht. Mhm. Also die Forderung würde auch für Schweizer gelten.
Lex Koller, wir müssen vielleicht noch ganz kurz ausdeutschen. Die Lex Koller gesteht ein Ausländerskontingent von 1500 Wohnungen im Jahr zu. Jetzt, 5 Jahresfrist, wie Sie jetzt wollen, wäre sogar noch eine Verschärfung eigentlich von dieser Lex Koller. Und gleichzeitig werden jetzt Stimmen laut, dass man die Lex Koller abschaffen soll, weil jetzt hat man ja eine Zweitwohnungsinitiative und die Regel ja genug. Da kommt der Frontalangriff quasi auf Ihr Baby.
Ja, also das ist natürlich der Tunnelblick von der touristischen Kantone. Die Lex Koller hat nur am Rand mit den Zweitwohnungen etwas zu tun. Da geht es jetzt nicht nur um die Zweitwohnung in San Moritz oder in Gstaad oder in Zermatt, sondern es schützt natürlich den ganzen Immobilienmarkt. Also namentlich Mehrfamilienhäuser in den Städten, in den Agglomerationen vor einem Nachfragedruck. Und es schützt nicht nur vor vermögenden ausländischen Privatpersonen, sondern vor allem auch vor dem institutionellen Kapital, also Real Estate Investment Trust, Immobilien-Hedgefonds, Immobilienfonds, wo durch die Lex Koller eigentlich von einer Nachfrage draussen gehalten werden. Und das ist gut so.
Also Sie haben mir vorhin noch gesagt, dass Sie bis am Morgen um 4 Uhr heute eine Verschärfung von der Lex Koller aufgesetzt haben.
Ja, nein, ich meine, wir haben natürlich auch einen internen Bedarf, also einen internen Absprechungsbedarf. Und jetzt habe ich so ein Strategie- und Positionspapier noch geschrieben, damit wir das mit der kommissionsintern besprechen.
Für die SP, spannenderweise kommen Sie im Thema Lex Koller Rückendeckung von der SVP über. Sind Sie der richtige Partei, Jacqueline Baudron?
Auf jeden Fall. Ich habe nichts mit irgendwie Xenophobie oder Nationalismus oder so zu tun. Ich komme aus einem wirtschaftlichen Hintergrund. Ich bin Ökonomin, Staatswissenschaftlerin und Unternehmerin und das ist eine volkswirtschaftliche Geschichte, wie man die Preise irgendwie nicht zum Explodieren bringt. Und das ist das, was mich umtreibt. Das hat nichts mit Ausländern oder nicht Ausländern zu tun.
Das ist trotzdem noch spannend. Der SVP-Nationalrat Peter Keller hat sich kürzlich als weibliche Mörgeli von der SP-Fraktion betitelt. Der Christoph Mörgeli habe den Vergleich stolz gemacht. Und Sie?
Ich habe das nicht so lustig gefunden. Also irgendwie, die Begründung ist ja irgendwie gewesen, angeblich, dass ich sollte ein bisschen ideologisch sein und also sorry, das bin ich einfach nicht. In keinster Weise. Natürlich habe ich meine Idealvorstellungen, wie eine Welt soll sein, aber ich bin jetzt einfach nicht der Chefpropagandaminister. Überhaupt nicht.
Sie haben auch eine Idealvorstellung, wie die Schweiz aussieht. Zersiedlung ist ja ein riesiges Thema. Vor allem gerade die ländlichen Regionen werden zurzeit ein bisschen verschandelt, hat man eigentlich das Gefühl, wenn man durchs Land fährt. Wohnsilos neben den Schneebergen. Ist das die Schweiz vom Monat anders gefragt? Wie sieht der Wohnraum Schweiz in Zukunft aus, wenn jetzt nach innen geht?
Also ich bin sehr froh, haben wir eine Verschärfung in der Raumplanung und ein bisschen eine Eindämmung von dieser Nebenzersiedlung. Ich bin auch sehr froh als Ex-Skilehrerin und doch Tourismuskennerin, dass die Zweitwohnungsinitiative angenommen worden ist. Das ist wirklich ein Glücksfall für die Schweiz. Weil so kann das ja nicht mehr weitergehen. Wirtschaftspolitik, die auf permanente Expansion und noch mehr zu betonieren aus ist, das funktioniert einfach auch wirtschaftlich nicht.
Also einerseits als Skilehrerin haben Sie natürlich die Ferienregionen gesehen mit den toten Wohnungen, die immer die Fensterläden zu sind. Sie müssen sich grausig darüber aufgeregt haben, richtig?
Ja, es ist nicht nur der Aspekt, dass es dann halt einfach, ich habe die Zellerina 16 Winter Skischule gegeben, es ist nicht nur der Aspekt von den zu einer Läden und so. Es ist auch der Aspekt, dass die Einheimischen keine Wohnungen können zahlen. Also die sind brutal unter Druck und müssen ganz weit wegziehen und dann auch pendeln in diesen Regionen. Oder sie ziehen zum Tal aus. Und das ist einfach kein Zustand. Und auch natürlich das Zuklotzen vom touristischen Kapital. Ich meine, wir leben von diesen wunderschönen Landschaften im Tourismus. Ich hatte Gäste, die sind nicht mehr ins Engadin gekommen. Sie haben gesagt, wir gehen jetzt auf Bormio. Dort ist alles noch so lauschig und noch so schön. Und da ist mir alles irgendwie zu laut und zu deftig. Also ich denke mir, die knallharte Wachstumsstrategie, die kann es nicht sein.
Jetzt kennen Sie die Ferienregionen natürlich als Skilehrerin, aber trotzdem sind Sie eine eingefleischte Stadtzürcherin, die jetzt auch den Bergregionen will sagen, wie sie ihren Wohnraum sollen gestalten. Ist das nicht ein bisschen dreist?
Ja, also zu dem Thema muss man mal sagen, also die ländlichen Regionen und die ländlichen Kantone haben den Städten schon manchmal in Abstimmungen ihren Willen aufgedruckt. Ich denke mir wirklich, auf eine bestimmte Art haben wir sie ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen. Es kann nicht sein, dass man eine Wirtschaftspolitik dort oben auch macht, die einseitig auf Bauwirtschaft ausgelegt ist, die einseitig auf Zweitwohnungsbau ausgerichtet ist. Weil irgendwann nimmt es natürliche Grenzen. Irgendwann gibt es einfach keinen Boden mehr. Jetzt sind sie ein bisschen vorher zum Glück gezwungen worden. Und das wird eine entspannende Situation auf dem Bodenmarkt geben. Das heisst, die Preise werden sinken auf dem Bodenmarkt. Und das heisst, es wird auch wieder lukrative Hotels bauen oder Mietwohnungen für Einheimische. Und das ist super so.
Haben Sie jetzt eigentlich außerhalb von Politkreisen Reaktionen gehabt für Ihre neue Forderung?
Ja, natürlich ein paar Mails bekommen, irgendwie. Vorwiegend von irgendwelchen Bürgerinnen und Bürgern, die das eigentlich in der Regel unterstützen. Es hat ja auch so eine Umfrage gegeben auf Tagi Online und das ist, glaube ich, 78% Zustimmung. Aber ich glaube, dort sind schon auch noch ein bisschen die Xenophoben, also vielleicht ein bisschen die ausländerfeindlichen Stimmen dabei. Aber natürlich, das kann zu einer unheiligen Allianz führen. Aber das ist für mich kein Grund, dass ich das nicht fordern.
Man merkt es jetzt schon in den ersten 10 Minuten, sie sind mit Liebe und Seele bei der Sache, wenn sie sich für etwas einsetzen. Mir hat ein Arbeitskollege da bei der RS3 gesagt, weisst, die ist super, die geht selber Flyers verteilen, wenn sie etwas will, dann redet sie mit den Leuten in der Bar. Wie nahe lassen sie die Menschen an sich an?
Schon, weil ich finde, ich finde es total wichtig. Ich will ja nicht einfach irgendwie so eine abgehobene Politik machen. Und mich interessiert, was die Leute meinen. Und zwar wirklich ganz ernsthaft. Und ich will irgendwie in den Dialog treten. Und das mache ich auch. Und also die abgehobene Schiene, die akademische Schiene, die habe ich auf eine bestimmte Art auch. Aber umso mehr muss ich einfach ein bisschen bei den Leuten sein und mit ihnen reden. Und mir macht es auch Spass, mit Leuten aus verschiedensten Welten zu reden. Ich finde das ganz schlimm, wenn man immer nur mit den gleichen Sorten von Leuten zusammen ist. Da kommt man schon einen Tunnelblick rüber.
Trotzdem war ich sehr erstaunt, dass Sie im Telefonbuch stehen. Haben Sie keine Angst?
Ich habe mir mal überlegt, ich müsste das mal löschen. Das kann schon sein, dass es... irgendetwas mal passiert, vielleicht auch mal eine Drohung, das würde ich nicht ausschliessen. Mhm. Aber noch ist es in der Schweiz ja nicht so schlimm. Mhm. Und ich habe bis jetzt auch noch nichts so Drohmässiges bekommen.
Noch nie
schon gehässige Mails, ja. Aber eher noch wenig.
Also auch noch nie eine Torte ins Gesicht wie Michelin Galnier. Zum Glück. Der Tagesanzeiger, der hat sie schon klar schubladisiert. Nun presst die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran, die immer wieder mit provokativen Forderungen auffällt, mit einer radikalen Forderung vor, welche die negativen Auswirkungen des freien Personenverkehrs auf den Immobilienmarkt bremsen soll. Jacqueline Badran, warum provoziert sie so gern als Politikerin?
Eben, es ist nochmal, das ist ein alter Vorschlag. Ich habe den sehr wissenschaftlich publiziert in Mieten und Wohnen.
Das ist trotzdem
und
ein provozierender
Scheiss. Das macht. Ja, das kann man so interpretieren. Ich laufe definitiv nicht um und mache ein bisschen Provokation, um ein bisschen in die Medien zu kommen oder so. Nichts liegt mir ferner. Ich glaube, wenn ich mich durch etwas ausgezeichnet habe in den letzten 10 Jahren Politik, dann ist es durch Mehrheiten beschaffen. Ich habe einen Leistungsausweis mit 100% überwiesenen Vorstössen im Gemeinderat Zürich. Und das hat, glaube ich, nicht Menge. Also ich
da
bin eigentlich relativ gut. Ja, da bin ich echt stolz drauf, weil das ist natürlich in der Politik Kunst, Mehrheiten zu beschaffen. Das ist unser tägliches Brot. Und das gelingt mir sehr oft, auch bei schwierigen Geschichten. Und eigentlich bin ich ein bisschen bekannt für das. Und nur weil ein Tagi-Journi meint, ich laufe jetzt rum und provoziere. Sorry, stimmt einfach nicht.
Das meinen auch andere Journalisten. Offenbar haben sie das Zeug zur Schlagzeilenlieferantin. Im Sonntagsblick vor einer Woche ist zum Beispiel gestanden, dass die SP ihre Vorschläge in Sachen Migrationspolitik nicht anhören will. Sie stechen mit ihren Ideen allein da, hat jemand anonym gesagt, aus der Leitung. Ihre Position sei nicht mehrheitsfähig. Fühlen Sie sich von Ihrer Partei getragen?
Ja, ich kann, ja, sicher. Also, das ist ja kein Vorschlag gewesen, den ich im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit gemacht habe. Das bezieht sich auf ein WhatsApp-Interview, das ich gegeben habe. Das wiederum bezieht sich auf einen Artikel, den ich einmal schreiben und dann zurückgezogen habe vor der Wahl. Und dort geht es einfach um einen Diskurs, um eine Diskussion zu dieser Personenfreizügigkeit, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, nicht so das innen raus, sondern vielleicht mehr einen oben-unten Blick auf die ganze Geschichte. Wir haben eine Zuwanderung von Grosskonzernen, Hauptsitz, jede Woche kommt ein neuer. In den letzten Jahren sind es bis zu 300 gewesen. Und das hat ganz viel mit unserer Steuerpolitik zu tun, mit unserer Steuerdumpingpolitik. Und das hat natürlich eine riesen Folgemigration, wo das nach sich zieht. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir das so haben? Und
aber
schafft das
ja
nicht mehr Ungerechtigkeit und Ausbeutung? Und ich glaube die doch, ja.
Aber das beschafft ja jetzt gerade das Positionspapier in dieser Woche, wo es um Personenfreizügigkeit geht. Schaffen Sie dort mit?
Nein, dort arbeite ich nicht mit. Das wird im Sekretariat ausgeschafft, aber nachher wird das zur Diskussion gestellt. Und ich glaube, nein, ich habe da gar nicht so grosse Differenz mit meiner Partei. Das wird natürlich auch so blickmässig aufgebauscht. In der Analyse sind wir uns relativ einig. Ich habe einfach gesagt, man könnte mal laut über eine Kontingentierung nachdenken, zugunsten vom Forschungs- und Werkplatz Schweiz und halt zulasten vom Finanzplatz. Und über das, ich habe nicht gesagt, das muss man machen, ich habe gesagt, man sollte mal laut darüber diskutieren, ob das überhaupt realistisch ist. Und dort haben wir eine Differenz. Das ist aber auch okay so.
Und wenn Sie Differenzen hätten, wäre es ja eigentlich auch nicht so schlimm. Haben Sie mal gesagt, man muss ja nicht immer die gleiche Meinung da. Sie sind nicht harmoniesüchtig.
Mal, ich habe es total gerne harmonisch. Und ich suche, natürlich bin ich ein bisschen so expressiv von der Art und darum kommt vielleicht der eine Journey drauf, dass ich vielleicht gerne provoziere. Das stimmt nicht. Ich habe es eigentlich total gerne harmonisch und friedlich. Aber die SP ist eine Bewegung, ist schon immer eine breite Partei gewesen und wir leben mit der Kunst und ich finde, das machen wir recht gut, mit unterschiedlichsten Meinungen und unterschiedlichsten Positionen unter einen Hut zu bringen. Und das funktioniert eigentlich traditionsgemäß in der SP sehr gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die Differenzen, die Medien haben halt gerne ein bisschen Differenzen und pauschen
die dann auf. Das ist als Politikerin nicht schlecht, wenn man auch halt in den Köpfen der Leute stattfindet. Und das passiert halt vielfach auch über die Medien. Wenn man es jetzt aber erlebt, so als Vollblutpolitikerin Jacqueline Badran, dann kann man sich vorstellen, dass sie eigentlich schon als junges Mädchen vom Politvirus infiziert gewesen sind. Stimmt aber nicht. Sie sind nämlich gerade auf dem Weg zur Oper gewesen, wo die Politik im wahrsten Sinne vom Mord zugeschlagen hat.
Ja, das ist so. Also, ich glaube schon, ich bin immer insofern politisch gewesen, als dass ich wahrscheinlich einen sehr starken Gerechtigkeitssinn kann. Es ist schon als Kleine so gewesen, ich habe immer so die Schwachen verteidigt in der Primarschule und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch mein Leben.
Woher kommt der Gerechtigkeitssinn?
Keine Ahnung, ich weiss es nicht. Der ist schon immer da gewesen, also wirklich schon ganz klein. Ich weiss noch, ich war mal in einem Laden gewesen und dort hat irgendwie ein Mann einen Hund ginket und ich habe mich so als kleines Stürzel dazwischen gestürzt und gefunden, so geht das nicht. Und so irgendwie an den Menschen gefüstelt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist so und das hat mich sicher auch irgendwie politisiert. Aber der ominöse Mai, dort bin ich tatsächlich mit ein paar Volleyball gespielt. Wir haben immer am Freitagnachmittag noch ein Volleyball gespielt. Also ich bin eigentlich eine Basketballerin, aber als Ausgleich war mal am Freitagabend noch Volleyball gespielt.
Als Ausgleich zum Basketball habe ich Volleyball gespielt.
Und dann sind wir ins Opernhaus, weil eine ganz gute Freundin von mir dort am Wettbewerb zugunsten vom Opernhaus gesungen hat. Und wir sind so runtergelaufen von der Promenade Richtung Bellevue. Und dann plötzlich kommt so ein riesen Auto um die Ecke zu fahren und wir werden abgespritzt. Das war damals noch Kriegstränengas gewesen. Ich habe von nichts gewusst. Ich habe es irgendwie so an eine Scheibe von einem Laden gedruckt und das hat brennt wie verrückt. Und ich bin überzeugt gewesen, jetzt ist der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Ich habe von nichts gewusst, oder? Das ist ganz, ganz, ganz ein eindrückliches Leben gewesen. Und fortan bin ich dann wirklich so in dieser daraus entstehenden Jugendbewegung, bin ich dann sehr anwesend gewesen.
Was hat Sie denn dort fasziniert, jetzt in dem Moment, in dem Sie ja eigentlich verschrocken sind?
Ja, irgendwie der Bewegungscharakter. Plötzlich sind aus allen Löchern irgendwelche Leute auf dieser Straße gewesen. Es hat Demos gegeben mit 10'000 Leuten. Das würde man sich heute, wenn heute irgendwie eine AKW-Demo ist, wenn man Glück hat, kommen 4'000. Damals sind 10'000 Leute jeden Samstag auf der Straße gewesen und haben etwas wollen und mehr Freiheit gefordert und mehr Gerechtigkeit in den Kultursubventionen. Ich habe das total faszinierend gefunden. All die Leute da, die irgendetwas miteinander machen und etwas verändern können.
Dann muss Jacqueline Badran an vorderster Front mit dabei sein.
Ja, yeah, ich habe natürlich nie einen Stein geschmissen und ich bin sehr aus einer Zuschauerperspektive. Ich habe nie so Arbeitsgruppen oder so mitgemacht. Ich habe sehr Zuschauerperspektiven gehabt, so, ui, was passiert denn da? Und, aber das hat mich doch schwer politisiert im Sinn von Menschen können, wenn sie sich äußern, können sie etwas bewegen. Und es ist auch viel passiert. Es hat unglaublich viele Unternehmen gegeben aus dem. Es hat, Kulturpolitik hat sich vollständig geändert. Und das hat mir gezeigt, man kann etwas bewegen. Es gibt etwas wie eine kollektive Willensbildung und das ist schön.
Gibt es irgendeine Bundesrätin Badran?
Nein. Nein, das glaube ich nicht. das ist mir, glaube ich, eingegangen. Das Spektrum.
Man könnte es ja ausprobieren.
Ja, ist jetzt sicher kein Thema.
Gut, wir reden dann in ein paar Jahren vielleicht wieder drüber. Frau
macht das super.
Die private Jacqueline Badran, die hat ein paar Unglücke im Rucksack, ich habe es am Anfang erwähnt. Die private Jacqueline Badran lernen wir auch noch besser kennen, wenn wir einen ersten Musiktitel zusammen gehört haben, Supertramps Cool. Warum haben Sie den mitgebracht?
Ja, yeah, Supertramp, das habe ich in meiner Jugend gehört. Das ist so für mich die Inkarnation vom Jungsein und School und After School is over. Dort habe ich eben, wenn die Schule vorbei ist, dann habe ich noch ganz viele andere tausend Sachen gemacht und das hat so wirklich das Leben dann richtig angefangen. Und für das steht School.
Das ist der Fokus auf die RS3 mit der SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.
Thank you. you're coming along.
Supertramps, cool, der Wunschtitel von meinem Fokus-Gast auf DS3, der SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Wenn man den Namen Jacqueline Badran fallen lässt, dann ist die Spontanreaktion eigentlich bei den meisten auch das ist die, die mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Das ist sehr präsent, wenn ihr Name kommt. Sie sind mit drin gewesen in dem Katastrophenjahr 2001. Wie präsent ist jetzt der Absturz bei Ihnen noch 10 Jahre später in Ihrem Alltag?
In meinem Alltag eigentlich nicht, außer die Medien sprechen mich darauf an. Und an den 10-Jahres-Gedenktag, dort war es natürlich wieder präsent gewesen. Und dort habe ich auch viele Hinterbliebene getroffen. Wieder, was immer sehr schwierig ist. Aber das ist jetzt, in dem Sinn ist die Gedenkfeier eigentlich auch ein guter Abschluss gewesen.
Ein Abschluss?
Der Geschichte, ja. Eine bestimmte Art schon, ja.
Inwiefern spüren Sie das?
Ja, weil ich bin jeden Tag, jedes Jahr an die Gedenkstätte gegangen, wo es dort hat, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Und das nimmt einem schon immer wieder ein bisschen mit. Und dann denkt man an die Verstorbenen, die man dann eigentlich ja vorher nicht gekannt hat, aber nachher zu Figuren geworden sind über die Erzählungen von den Hinterbliebenen. Man denkt an die Hinterbliebenen. Und ich konnte an dieser Gedenkfeier, an dieser 10-Jahres-Feier mit einigen Hinterbliebenen reden, wo ich wie gemerkt habe, für sie ist es auch wie gut. Und das hat mir irgendwann halt auch geholfen. So, das ist jetzt gut. Mhm. Und so, man wird immer ein bisschen begleitet von einem schlechten Gewissen, wenn man rational weiss, man kann nichts dafür.
Also Sie haben Schuldgefühl denen gegenüber, die es eben nicht überlebt haben?
Ja, auf eine bestimmte Art schon. Also es ist einfach immer so ein bisschen so da, so, ich habe Glück gehabt und die haben Pech gehabt, warum habe ich jetzt die Weisskugel gezogen und die schwarz? Und das gibt irgendwie eine Art Schuldgefühl und das geht auch nie ganz weg, aber es ist jetzt gut.
Ist es Schicksal oder Zufall gewesen?
Ja, es gibt viele, die glauben, dass ich habe auch ganz viele Briefe bekommen, damals wie auch heute ab und zu nochmal, dass ich Gott habe etwas vor mit mir und also Leute, die an einen Interventionsgott glauben. Für mich ist es mehr Zufall.
Sie ich haben jetzt auch plötzlich das Gefühl, so. Sie müssen in diesem Leben sein und vielleicht noch irgendeine Mission erfüllen.
Natürlich huschen einem so Gedanken durch den Kopf, aber nein, ich glaube nicht.
Sie sind damals beim Absturz 12 Tage vorher 40 geworden und haben einmal gesagt, ich werde sicher nicht 40. Und wo dann das Flugzeug abgestürzt ist, ist Ihnen durch den Kopf geschossen, aha, ich habe es ja gewusst. Warum haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie den 40. Geburtstag nicht erleben?
Ich weiß es nicht. Also das ist damals an meinem 40. Geburtstag übrigens nicht irgendein dummer Spruch oder ein blöder Fetisch oder so, sondern das habe ich wirklich eigentlich, seit ich denken kann, habe ich das wie ein bisschen in mir gehabt. Erstens habe ich mich nicht alt vorstellen können, weil ich bin so hyperaktiv und so irgendwie immer etwas machend, dass man sich das vielleicht auch schwierig vorstellen kann.
Ist man ab 40 alt?
Ja, das habe ich natürlich damals gedacht, oder? Klar, das denkt man mit 20, dass man mit 40 alt ist und das Leben vorbei ist. Und das andere ist, ich habe so ein intensives Leben schon als Klein. Ich habe bis am Morgen um 3, 4 Uhr gelesen unter der Bettdecke. Also wirklich schon als ganz Klein. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe wie das, was ich zu gut habe, wie schon verbraucht mit 40. Und das ist so ein bisschen, ja, es gibt so eine Kontingenttheorie. Also nicht, dass ich irgendwie esoterisch angehaucht wäre, aber es gibt so eine Theorie, dass man sagt, jeder Mensch hat so und so viel Atemzüge und so viel zur Verfügung. Und wenn er die aufgebraucht hat, ist irgendwie fertig. Und ich denke mir, ich habe relativ viel von denen.
Wenn Sie schon von Kontingent reden, oder? Das Kontingent für Unglück, sollten Sie eigentlich auch schon aufgebraucht haben. Also wenn man das hört, also am Anfang der Sendung erwähnt, nicht nur, in Anführungszeichen, der Flugzeugabsturz überlebt, sondern Sie sind einmal von einer Lawine verschüttet worden, haben sich daraus selber können befreien können. Sie sind mit einem Balkon gestürzt. Was ist dort genau passiert?
Ja, dort habe ich... Dort war ich ein Kind, irgendwie 6. Und ich habe das nie meinen Eltern erzählt. Aber ich bin auf dem Gelände, habe ich Seil getanzt. Also ich habe meinen prima Ballerina-Modus gehabt und das Gefühl, ich hänge auf dem
Gelände. In wie viel Meter Höhe?
Ja, das ist etwa vielleicht 15 bis 20 Meter Höhe. Und dann bin ich natürlich runtergefallen beim Seiltänzen auf dem Gelände. Und ich habe, wie durch ein Wunder, habe ich mich wirklich an einer Hand festheben und bin dann dort so 20 Meter über den Boden so gebambelt und habe mich dann irgendwie wieder dort rauf manövriert.
Also ich bin nicht runtergefallen?
Nein, ich bin eben nicht runtergefallen.
Gottlob.
Ja.
Und vertrunken sind sie auch mal fast.
Ja.
Mit 3.
Ja. Dort, mein Vater hat mich immer so ins Wasser da gefunden, Swim. Und ich habe dort so, eigentlich konnte ich schon können schwimmen und dann hat es so einen Gummiring gehabt und ich bin dort immer reingekommen und habe es total lustig gefunden und ich bin ganz dünn, also im Gegensatz zu jetzt ganz dünnes Kindli gsi und da bin ich so durch und irgendwie in dem Schwimmbecken irgendwie oben runtergestrudelt und ich bin einfach allein gsi und mein Vater ist in Anzug und allem am Abend zufällig genau dann mich suchen. Und ist dann reingehüpft und hat mich gerettet. Also er hat mich nicht gesehen, er hat nur den Gummiring gesehen und ist dann irgendwie reingehüpft und hat mich dann gerettet und wieder beatmet. Und
die Unglück gehören irgendwie zu ihrem Leben. Sie haben mir vorhin noch erzählt, dass sie ihr Knie kaputt haben, weil sie sind bei einem Skilehrer, bei einer Fortbildung waren. Eine Snowboarderin auf der Piste, in wer fährt sie rein?
In mich. Das war Ende November. 120 Skilehrer auf der Gavilla oben. Ein Gast. Der fährt in mich rein. Ah. Ja, ich habe es ein bisschen mit dem Umfeld. Ich bin dafür fast nie krank.
Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, die Ihre Nähe meiden, weil sie Angst haben, dass das nächste Unglück schon wartet?
Nein, das Gegenteil. Es gibt Leute, die sagen, mit der Jacqueline kann doch nichts passieren. Ah, zum Glück ist Jacqueline dabei, da kann ja nichts passieren. Weil es passiert vielleicht etwas, aber es passiert nichts Schlimmes.
Aber da hat man keine Angst vor dem nächsten Unglück. Ist man da so geeicht, weil man schon so viel überlebt hat?
Ich denke nicht an das. Also ich tue jetzt nicht irgendetwas nicht machen, weil es könnte ein Unglück passieren. Es ist wie nicht so präsent.
Sind Sie angstfrei?
Früher ja. Ich glaube, das ist etwas am Flugzeugabsturz, was sich ein bisschen geändert hat. Hat zum Beispiel früher nie, also Kilby hat nicht wild genug können sein für mich. Und heute war ich letztes Mal so auf einem, der so im freien Fall runtergeht. Das hätte ich früher absolut toll gefunden. Das habe ich heute gar nicht mehr lustig gefunden.
Fliegen Sie noch?
Wenn ich muss. Also wenn es wirklich keine Alternative gibt.
Also wenn Sie müssen oder wenn Sie ausgerechnet einen Flug gewinnen bei einer Tombola, ist Ihnen passiert, ein Flug in die Karibik. Über die anders Ihre Situation hätte man vermutlich verschenkt. Sie sind gegangen. Warum haben Sie das gemacht? Schicksal.
Ja, das war ein bisschen ein Zeichen gewesen. Also ich habe nicht den Flug gewonnen, aber ich habe eine Reise in die Karibik bei einer Tombola von unserem Bridge-Club irgendwie gewonnen. Und das war mitten in meinem, also nachdem ich 5 Jahre ohne Ende viel gearbeitet habe, meine Firma gegründet habe und wahnsinnig viel gearbeitet habe und einfach 5 Jahre nicht einen Tag in der Ferien war, also nicht einen Tag wirklich frei hatte. Und dann habe ich irgendwie gefunden, das ist jetzt ein Zeichen, jetzt musst du in die Ferien, also jetzt bist du gezwungen, in die Ferien zu gehen. Und das halt eine Kreuzfahrt in der Karibik war, weil da musste ich hinfliegen.
Wie war der Flug?
Nicht besonders lustig. Aber auch nicht wirklich schlimm.
Aber die Ferien konnten Sie geniessen?
Ja, schön war.
Und die Ferien hat jetzt Jacqueline Badranga selber erwähnt, das ist eigentlich fast schon das Fremdwort in dem Leben, in dem triebenen Leben, woher Jacqueline Badran ihre fast endlose Energie herholt. Über das reden wir nach «Imagine» von John Lennon. Haben Sie sich ausgesucht als zweiten Titel im Fokus. Sind Sie ein Hippie gewesen, Jacqueline Badran?
Nein, ich bin nicht ein Hippie, also schon gar nicht so verkleidet wie ein Hippie. Aber es ist schon, das Lied ist für mich so wirklich so eine Zusammenfassung von allen möglichen Sehnsüchten, die man eigentlich haben kann und die mich auch, denke ich, mir politisch treiben.
Hoffnungslose schönes Romantikerin.
Lied. Ja.
Passt eigentlich gar nicht so zu dieser Frau, die ich jetzt gerade erlebt habe. Ist die private Jacqueline Badran eine sanfte?
Ja, da müssten Sie meine Freundinnen und Freunde fragen.
Gut, ihre Freundinnen meckern.
Wahrscheinlich ja sagen.
Die meckern, dass sie nie etwas Privates erzählen und nur über Politik reden und über die Welt. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr erfahren über Jacqueline Badran, auch über die private Seite. Das ist der Fokus auf DRS 3 mit dem John Lennon und Imagine. John Lennon Imagine hier auf DRS 3. Der Wunsch von der Jacqueline Badran, Zürcher SP-Nationalrätin, eine Frau mit einem bewegten Leben. Jacqueline Badran, sie betont immer wieder, wie wichtig Gerechtigkeit in ihrem Leben sei. Ich habe vorhin gefragt, woher der Gerechtigkeitssinn kommt. Sie gesagt, sie wissen es nicht. Trotzdem, als Kind haben sie es nicht immer einfach gehabt. Sie sind in Australien geboren, sind dann mit 5 in die Schweiz gekommen, haben nicht Schweizerdeutsch geredet, haben das, ja, wir sind in einer Schnellbleiche lernen. Damals wahrscheinlich auch ein bisschen ausgrenzt gewesen. Wer hat sich damals für sie eingesetzt?
Gute Frage. Eigentlich niemand. Nein, es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Also teilweise auch. Meine Großmutter ist ja Deutsche und darum, und mein Vater ist Libanese und ich bin Englisch und Hochdeutsch aufgewachsen. Und ich konnte nicht Schweizerdeutsch können. Und wegen dem bin ich auf dem Pausenplatz wirklich abgeschlagen worden von meinen Mitschülerinnen. Und das ist gar nicht schön. Nein, es hat sich eigentlich niemand für mich eingesetzt. Ich habe dann die Schule gewechselt, also weil wir gezügelt sind. Und dann war es eigentlich gut gewesen. Und dann hat mir eine gute Freundin, Esther Giersberger, hat mir dann Schweizerdeutsch gelernt auf dem Schulweg.
Sie sind zusammen in die Schule gegangen.
Ja.
Und wie muss ich das vorstellen, so die schnellbleiche Schweizerdeutsche auf dem Schulweg, die beiden Mädchen mit den Zöpfchen?
Sag mal Krüsi. Ich kann immer noch eine Krüsi sagen. Dann habe ich müssen Krüsi mit einem richtigen R müssen sagen.
Wie schnell haben Sie es gelernt?
Schnell. Also ich habe mich wirklich trainiert und so das R, das ich auch heute nicht ganz so vorne sage, Hat sie mich wirklich dressiert auf dem Schulweg.
Vielleicht kommt von dort her auch also die Kämpfernatur. Und wenn sie etwas anpacken, dann machen sie es richtig und richtig gut. Basketballspielerin sind sie gewesen. Sie sind nicht einfach eine Basketballspielerin. Sie sind Schweizer Meisterin gewesen, haben auch internationale Turniere teilgenommen. Sie haben auf einer Pferdefarm gearbeitet, als Skilehrerin gearbeitet. Auf dem Bau haben sie auch gearbeitet. Was haben sie dort gemacht?
Dort habe ich Eisen gelegt. Ich habe, ja, Krane, 14er. Das war eine super, super gute Erfahrung. Man hat zu dieser Zeit überdurchschnittlich viel verdient als Eisenlegerin. Und es war eigentlich total spannend, gewesen, in so einer Welt zu sein, wo man sonst überhaupt keinen Zugang hat. Und ich war immer total froh, gewesen, dass ich gewusst habe, das ist nur für eine bestimmte Zeit. Also ich habe es monatelang gemacht und am Abend einmal nicht können so die Finger bewegen. Also es ist brutal hart. Und ich würde das eigentlich jedem gönnen, der eine akademische Karriere macht oder nachher einen Bürojob hat, vielleicht einmal als Fließband oder auf dem Bau. Das hat mich stark geprägt, um zu wissen, wie privilegiert auch ich bin. Dass ich das eben nicht leben lang machen muss.
Sie sind eine Verrückte.
Verrückte, wieso?
Ich finde das wahnsinnig, was sie alles machen. Neugierig, wild, einfach angstfrei auf etwas los. Woher kommt das?
Ich weiss nicht, ich will irgendwie vielleicht mein Vater hat mich immer als Bub erzogen, hat gerne einen Bub gehabt. Ich habe noch eine Schwester und er hat gerne einen Bub gehabt. Hat mich immer ein bisschen als Bub erzogen. Und in der Primarschule, da bin ich irgendwie die schnellste gewesen im Schwimmen. Und dann haben alle Buben wollen gegen mich schwimmen. Und beim Shooten habe ich dürfen Penalty schiessen. Und vielleicht haben mich alle so wie als richtig bübliche Konkurrenz anerkannt. Und vielleicht kommt das von dort, ich weiß es nicht.
Mm-hmm. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben noch eine Schwester, die ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre älter.
4,5 Jahre älter.
Eine Frau haben Sie mir vorhin in der Maske erzählt, wo wir noch kurz uns abpudern lassen haben. Das ist ja für Sie eigentlich etwas Ungewöhnliches, weil Sie schreiben auf Ihrer Homepage, badram.ch, schreiben Sie, Sie sind ungeschminkt,
ja.
Am liebsten. Jetzt haben Sie heute ein bisschen Wimpern duschen drauf, ist es schlimm?
Nein, das ist nicht schlimm, aber es ist schon eigentlich, eben meine Schwester, die ist, der habe ich einmal die Schminke versteckt, die ist 4,5 Jahre alt, mit 14 hat sie sich einfach schminken. Und ich habe das total schlimm gefunden. Ich habe nicht verstanden, wieso Menschen sich tun. Verkleiden ist das für mich gewesen. Verkleiden, aber nicht Fasnacht, oder? Und dann habe ich einmal ihre Schminke versteckt, weil ich das so schlimm gefunden habe, dass sie sich so anmalt. Das sehe ich heute natürlich alles total lockerer.
Aber sie sind immer noch am liebsten ungeschminkt. Aber ein lustiges Detail, sie mussten 50 müssen werden, bis sie sich ihre erste Puderdose gekauft haben.
Ja, irgendwann so im Bundeshaus rumgelaufen und dann überall die Kameras und die Fotoapparate. Und dann habe ich irgendwie gefunden, nein, also jetzt kannst du nicht immer so glänzend vor der Kamera sein. Jetzt musst du. Und dann bin ich so in den Globus reingelaufen. Und zu den Damen, die dort sind, die auch selber sehr, sehr, sehr geschminkt sind und das erste Mal wirklich anstatt einfach vorbeigelaufen an so einem Ding und gesagt, sie, was brauche ich jetzt da, damit ich nicht so glänze. Und dann haben die mich da stundenlang geschminkt. Ganz ungewohnt gewesen.
Was hat Ihr Lieblingsmensch gesagt, der Viktor Kemper, der heute auch dran heisst, wo Sie heimgekommen sind, Ihrem Mann?
Ja, der findet das auch. Der findet das nicht. Der hat auch gerne ungeschminkt.
Sie haben den Mann geheiratet.
Ja.
Er hat ihren Namen angenommen. Sie so als Wilde, plötzlich doch auch das Bürgerliche. Wie viel Bürgerliches steckt in Ihnen?
Viel. Sehr viel. Sehr viel. Ich bin irgendwie, ich weiss, ich wirke nach aussen vielleicht ein bisschen speziell, aber ich bin eigentlich total ein braver Mensch. Die Leute meinen, ich laufe um und provoziere. Ich habe es eigentlich gerne total friedlich und harmonisch. So ist es in meiner Firma, so ist es in meiner Beziehung. Und,
aber Sie leben doch ein bisschen eine umgekehrte Version von den meisten von uns. Sie sind Chefin in der Firma, Ihr Mann ist Buchhalter in der Firma. Er hat heute Geburtstag und bekocht sie. Indonesisch haben Sie mir vorher verraten, mit ganz, ganz vielen Plättchen. Ist das allgemein so eine Umkehrung Ihrer Beziehung? Oder sind das Zufälle?
Nein, nicht Zufall, aber also, es ist sicher nicht so, dass ich die Heithosen anhabe. Also wirklich nicht.
Sie selber geben sich zu wenig Sorge. Sie selber geben sich zu wenig Sorge. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie krampfen. Sie haben mir vorhin auch erzählt, dass sie eine Zeit lang 19 Stunden am Tag gearbeitet haben, bis zum Umfallen, 5 Jahre lang. Wie haltet das jemand aus?
Ja, das frage ich mich auch so ein bisschen im Nachhinein. Und im Vornherein hätte ich auch gesagt, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber wenn man in einer Situation ist, wo man eine Firma aufbaut und man dann am Ende des Tages einfach auch verantwortlich ist für Leute, Löhne muss zahlen, schauen, dass es irgendwie funktioniert, dann macht man es einfach. Man einfach das, was man muss. Und ich glaube, der Mensch ist so unglaublich leistungsfähig. Das glaubt man fast nicht. Also es gibt ja auch Leute, die können die Tour de France fahren, wo ich auch nicht verstehen kann, wie man das kann. Oder tagelang irgendwie hunderte von Kilometern oder auf irgendeinen Berg hochklettern oder irgendwie von Nord auf Südamerika laufen. Das sind auch alles Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, aber der Mensch kann das. Und ich glaube, wenn es die Situation erfordert, können Menschen mehr, als sie sich zutrauen.
Wenn sie es ausreizen, sind sie da auch Grenzen, in dem Sinn versuchen, auszuloten oder auszudehnen?
Nein, es ist ja wie keine Absicht. Also, es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, jetzt suche ich mir ein Leben, wo ich ganz, ganz, ganz viel muss krampfen und nie kann schlafen und so. Es ist ja nicht so, dass man das aktiv sucht.
Aber es ist auch so, im Vorfeld jetzt vom Fokus, habe ich sie noch darum gebeten, dass sie mir 3 Wunschtitel angeben und sie schreiben mir am Morgen um 10:50 ein Mail. Ist das normal in ihrem Alltag?
Ja, das ist normal. Ja, das denke ich schon.
Wie viele Stunden schlafen sie pro Nacht?
Ja, also zwischen 3 und 5 Stunden. Und am Wochenende manchmal auch nicht mehr.
Können Sie auch loslassen?
Das ist sicher etwas, was mir schwerfällt. Sicher so ein Teil Kontrollfreak in mir drin. Und ja, aber auch manchmal ist es auch von aussen getaktet. Auch die Politik ist von aussen getaktet. Wenn irgendetwas passiert, dann muss man halt irgendwie da sein, präsent sein. Und man sucht sich wie nicht so richtig aus.
Eben.
Und
aber
auch
Sie
bei der Firma, wenn eine Anfrage kommt irgendwie von einem Kunden, dann schreibe ich halt bis am Morgen um 5 Uhr eine Offerte. Ich kann mir das nicht aussuchen.
Aber Sie sind selbstständig, das ist schon ein enormer Druck. Dann sind Sie Politikerin und sehr engagierte. Sind wir ehrlich, das passt sowieso nicht in einen 24-Stunden-Tag rein. Wo können Sie oder müssen Sie oder wollen Sie in Zukunft abbauen?
Ich denke schon, bei der Firma ist es ja so, man muss ja auch eine Firma so aufstellen, dass man auch abkömmlich ist. Ich könnte ja unter das Tram kommen. Und das ist jetzt schon so aufgestellt, dass es nicht mehr ganz so von mir abhängig ist. Das ist schon mal gut, da kann ich ein bisschen zurückfahren. Und was ich ganz sicher wieder will, ist endlich wieder mal Sport machen. Und ein bisschen Hobbys, meinen Hobbys nachgehen, das würde mich schon freuen.
Für jemanden, der so sportverrückt ist, ist das wahrscheinlich das Schlimmste, oder? Die Phase, die Sie jetzt drin sind, wo es eben gar nicht möglich ist, aus Zeitgründen.
Das war mühsam, ja. Das ist total mühsam gewesen. Und jetzt bin ich so unfit, dass es auch schwierig ist, wieder anzufangen.
Belastet Sie das?
Ja, das ist das, was mich fast am meisten stört. Eben, ich bin dort im Skilehrerweg, wo man noch das Knie vertrümmert haben. Habe ich eigentlich, das hätte so der Starting Point sein sollen. Und jetzt fangst du wieder an, Sport zu machen. Und eigentlich wollte ich Säufel rauffahren. Und dann bin ich halt irgendwie 3 Monate im Reha-Zentrum gelandet und bin mit dem Rollstuhl umeinander gefahren. Das war nicht lässig.
Es gibt Leute, die wahrscheinlich würden sagen, siehst, da sagt dir jemand, du sollst ein bisschen kürzer treten.
Ja, genau.
Aber Sie hören das nicht.
Ja, es ist nicht so, dass man sich alles so genau aussucht und alles so genau planen kann.
Das Schaffen ist einerseits eben auch der Druck, wo Sie haben 23 Löhne müssen auszahlen jeden Monat. Sie haben aber auch in einem Interview mit der WOZ mal gesagt, dass Sie 1 Million Franken Privatschulden gehabt haben. Sie, die ja Finanzexpertin sind, die unter anderem auch in der Finanzverwaltung vom Kanton Zürich gearbeitet haben, wie ist das gekommen?
Ja, wir haben sehr viele investive Leistungen gemacht am Anfang, als wir die Firma aufgebaut haben. Und dann haben wir halt das Geld, also die Banken haben uns nichts gegeben, die haben eigentlich nur mitleidig gelacht, wo wir da angeklopft haben. Und dann müssen wir halt Löhne zahlen. Dann habe ich halt die Darlehen zusammenpumpen von Freunden,
also mit
Friends
and
Family, mit dem Privatvermögen. Und ein grosser Teil von dieser Million Schulden, ein rechter Teil, sind auch Lohnschulden gewesen, wo man aber schuldet und wo man sowohl gesetzlich wie auch aus purem Anstand eben schuldet. Und das war natürlich auch eine Treibfeder gewesen, weil eine Million Schulden tut man nicht einfach mit einem normalen Brotjob wieder zurückzahlen. Da hätte ich irgendwie 30 Jahre dran gewesen. Und für mich war klar gewesen, dass Geld wird zurückgezahlt. Das ist nicht einfach, man kann jetzt ein bisschen Konkurs anmelden und dann ist gut.
Ist alles zurückgezahlt?
Ja. Jetzt, nach 5 Jahren ist das alles
nach
gut.
Nach 5 Jahren, 1 Million. Jetzt hören alle zu, die auch 10'000 Franken Schulden haben und fragen sich, wie geht das?
Ja, also ist natürlich aus der Firma rausgekommen, ist dann so gut gelaufen, dass man das eben alles hat können wieder zurückzahlen. Aber eben für das hat es eben die 19-Stunden-Tage gebraucht und 7 Tage in der Woche.
Es ist bewundernswert, mit welcher Energie sie ihr Leben meistern, aber irgendwie klingt das alles auch sehr anstrengend. In welchen Situationen können sie sich selber nicht ausstehen?
Gute Frage, das habe ich mir noch nie überlegt. Wann kann ich mich nicht ausstehen? Ja, das ist vielleicht schon die Momente, wo ich irgendwie denke, oh, jetzt könntest du das jetzt einmal delegieren oder das könnten jetzt einmal andere machen oder du könntest ja einmal Nein sagen. Das rege ich mich einmal auf, wenn ich eine Anfrage bekomme, könntest du nicht noch da am Vortrag halten oder könntest du nicht noch das machen, dann sage ich immer Nein, ja, weil ich die anderen Personen nicht will in eine unangenehme Situation bringen. Und das sollte ich vielleicht ein bisschen besser können Nein sagen.
Sagen Sie mal Nein.
Nein.
Das geht doch. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo Sie sich noch hinverschlägt. Sie haben gesagt vorhin mir, dass Sie in verschiedenen Phasen, Lebensphasen denken. Als junge Frau sagen Sie immer weg sein. Die letzten 15 Jahre viel am Arbeiten. Die nächsten 10 Jahre?
Die nächsten 10 Jahre gedenke ich relativ viel zu bewegen. Politisch. Ich habe wirklich den Anspruch, zu Bern auch etwas können, zu verändern, zu bessern. Und meine Energie wird vor allem dort einfließen.
Mhm. Und der heutige Abend, der gehört jetzt noch ganz Ihrem Mann, weil er hat ja heute Geburtstag. Der letzte Titel, den Sie sich gewünscht haben, ist von der Element of Crime. Am Ende denke ich immer nur an dich. Und ich habe Ihnen eine ganz spezielle Version ausgesucht, nämlich Focus Live hat Sven Regener gespielt, letzten Sommer.
Schön.
Und dort haben wir eine Live-Version, die wir dann anhören. Was bedeutet das Lied für Sie?
Ja, das ist das, was mich einmal verlautert. Ich kümmere mich um die Welt und will die Welt verbessern. Ist das, was mich einmal so ein bisschen oben runterholt, zu merken, es gibt noch Menschen in deiner Umgebung und die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist das Lied.
Das war der Fokus mit der Jacqueline Badran, Zürcher SP-Nationalrätin. Ich bin Anna Meier, wünsche einen schönen Abend.
Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter, damit sie sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann. Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel, bis ein Schuh davonfliegt und er landet dann auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist, auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht und das Metallic braun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrät. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer die deutsche Mutter stürzt nach vorn in frischer Panik und übersieht dabei ein Kindesbein im Sand und schlägt lange in der Lacht der Kindesbeinbesitzer. Der hat ein Erdbeereis in seiner rechten Hand das hängt bedenklich schräg nach vorn in seiner Waffe und tropft sich selbstverständlich auf die Haute Couture. Am Leib des ganzen Stolzes seiner schönen Eltern und wird zu Dreck dort, genau wie ich bei dir. Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich. Am Ende denke ich.